Was unterscheidet uns vom Tier? Im Endeffekt die Fähigkeit, Kunst und Kultur zu schaffen, ja. Das sind wirklich wertvolle Toiletten, die man modernisieren muss, aber sie nicht zerstören darf. Mir ist es trotzdem auch wichtig, dass wir kein Museum sind in Trier. Man darf nicht zu bewahrend sein, sondern wir müssen uns auch nach vorne entwickeln.
Immer hörbar. Sinni will dazwischen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Dazwischen. Dazwischen mit Sinni Will. Und auch heute, liebe Hörer an den Endgeräten, habe ich wieder großen Fame da. Es war nicht einfach. Der Mann hat Termine. Es ist niemand Geringeres als der Chef von Lütjanze, der Kulturdezernent Markus Nöhl.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Markus. Ich habe ihn gefragt, ich darf du sagen.
Na klar, Simi.
Lieber Markus, was ist denn bei dir los, dass man Monate vorher versuchen muss, dich in ein Gespräch zu bringen?
Das ist die Trierer Kulturszene schuld, weil sie einfach so aktiv ist, so viele Veranstaltungen macht und es viel zu besuchen gibt.
Ach komm.
Ja, doch schon.
Ich habe am Anfang von Trier rumgefragt, weil ich dich immer bei jeder, ausnahmslos jeder Kulturveranstaltung Bild Mitte hab stehen sehen. Ja? Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, wer ist denn der große Asterix-Mann da? Ja? Wer ist denn das? Und dann wurde klar, du bist der Kulturdezernent. So, dann habe ich gefragt, was macht denn der? Ist der gut? Und da habe ich ganz am Anfang kritische Stimmen gehört. Ja, Zitat, sowas wie, ja, der steht immer Bild Mitte und so weiter. Dann aber im Laufe meines weiteren Trierer Kulturerlebnisses habe ich gemerkt, dass du die Kulturszene tatsächlich kennst und dass die Leute dich kennen. Und es gab sehr viel nette, positive Geschichten über dich. Kunst gekauft von einem sehr schrägen Künstler. Auf dem letzten Punk-Konzert waren wir zusammen bei Nikra.
Ja, richtig.
So, also bist du jetzt ein guter oder bist du ein böser Kulturdezernent?
Also, ob ich gut bin oder nicht, das müssen andere beurteilen. Ich mache es auf jeden Fall gerne. Und ich glaube, das ist ein Bestandteil, warum auch andere Menschen einen guten Eindruck haben. Weil mir Kultur einfach Spaß macht. Ich bin gerne unter den Leuten, ich gehe gerne auf ihre Kulturveranstaltungen. Und ich weiß, unsere Mittel, Kultur zu fördern, sind begrenzt. Überall sind sie begrenzt. Man könnte sehr viel mehr machen. Und dann kann es auf jeden Fall ein Beispiel sein, dass man halt unterstützt ist, vor Ort zu sein. Das wahrzunehmen, was die Menschen tun, wofür sie ihre Leidenschaft geben, wofür sie manchmal die Kröten zusammenkratzen, damit es wirklich umgesetzt werden kann. Und dass man dann hingeht und sich es auch anguckt, ob man es mal gut oder mal schlecht findet, mal ganz gleich. Aber dass man wertschätzt, dass die überhaupt was auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den man als Kulturdezernent hat.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, ich habe dich mal vor dem Rathaus gesehen mit so einer Gruppe von Menschen und da hast du irgendwas über jüdische Geschichte erzählt. Warst du das? Weil ich dachte so, hier die Studenten machen jetzt so Führungen und so. Aber ich glaube, das warst du. Egal, anyway.
Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber jüdische Geschichte ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Aha. Und darüber rede ich dann auch immer sehr gerne. War übrigens auch ein Prüfungsthema in meinem Abschluss an der Universität.
Ah, Universität.
Jüdische Geschichte des Mittelalters, ja.
Was hast du denn studiert überhaupt?
Ich habe Geschichte und Politikwissenschaft in Trier und in London studiert.
Okay. Wann warst du in London?
2000, 2001 war mein Masterjahr in London. Genau.
Okay. Würdest du da leben wollen?
Nein. Deswegen bin ich ja wieder nach Trier gekommen. London war eine tolle Zeit. Es war wirklich ich habe so viel gelernt und mich als Mensch entwickelt. Und ich würde auch jedem Studierenden heute empfehlen, nutzt die Chance, geht raus, schaut euch das Leben an und lernt von anderen Kulturen, mit anderen Menschen kennenlernen. Und da bin ich als Mensch sehr gewachsen. Aber London ist eine sehr anstrengende Stadt. Sie ist immer auf Puls. Da ist immer Stress, Hektik, Druck. Und das habe ich erst gemerkt, als ich zurückkam aus London und dann mich wieder so ein bisschen akklimatisiert habe in Trier. Das ist mir schwer gefallen nach London, weil der Puls, der Takt hier anders ist.
Kann ich verstehen.
Aber als ich dann mal wieder unten war, habe ich gemerkt, du hast nicht ständig diesen Überdruck, also dieses ständig getrieben sein, sondern du kannst auch mal kurz durchatmen. Mhm. Dafür ist Trier eigentlich sehr schön. Es ist eine Großstadt, wir haben alles, was wir brauchen, aber wir sind auch nicht so groß, als dass man irgendwie versinkt in der Anonymität. Man kennt sich ja noch.
Ja, das stimmt. Das ist ja so ein bisschen mein Problem eher. Ne? Ja. Weil ich, obwohl, was heißt Problem? Also mittlerweile genieße ich das auch, ja, irgendwie mit der Joggingbuchse von der Couch runter, schnell mal ins Theater rüber, weißt du, so, das war in Berlin undenkbar, ne, ja. Also die Wege sind so, dann habe ich hier ganz viel Kontakte, die Leute sind wirklich nach einer ersten Anlaufphase auch wieder offener, weil die Trierer brauchen halt ein bisschen, ne, aber also stimmt schon, Trier hat im Grunde von allem irgendwas.
In Trier kann ich auf ein Konzert gehen, ich nehme niemanden mit, ich gehe ganz alleine hin und ich weiß, dass ich in der Pause trotzdem jemand habe, den ich kenne, mit dem ich reden kann. Und das genieße ich.
Ja, stimmt, das ist auch was Schönes. Das ist auf jeden Fall was Schönes. Apropos schön, sag mal, in Trier, was passiert da am Theater eigentlich? Da wird umgebaut, da ist jetzt Tufa und irgendwer hat mir erzählt, dass jetzt an der Tufa was gebaut wird.
Das sieht man jetzt auch schon sehr deutlich.
Ja, wo genau,
diese
der kleine Potsdamer Platz da oben an der Tufa, ja. Genau. Aber was passiert mit dem alten Gebäude? Also geht das Theater dann dahin oder was passiert?
Ja, also das ist unser großes Kulturbautenprojekt, was tatsächlich das nachholt, was wir über viele Jahrzehnte nicht getan haben, nämlich unsere Kulturräume, unsere Kulturhäuser zu pflegen und sie im Stand zu halten, sodass man sie ordentlich durchnutzen kann. Ob es die Tufa, die Europahalle oder das Theater sind, alle sind schon ganz schön schwer angegriffen. Mhm. Und wir müssen halt einfach jetzt mal anfangen. Und die Idee, das Theater zu sanieren, ist schon recht alt. Wir haben dann in einer langen Debatte gesagt, wir wollen das Gebäude, was auch für mich eine wirkliche Qualität hat. Der Architekt Kraupner war das.
Das Trierer Stadttheater.
Das Trierer Stadttheater.
Bitte nicht wegmachen.
Nein, eben. Wir erhalten es, wir sanieren es, wir machen es neu. Und dann war die Idee, was machen wir dann in diesem Interimszeit? Andere leisten sich ein Zelt, andere gehen sonst wohin und wir haben gesagt, nein, wir bauen einen Anbau an die Tufa. Die Tufa platzt aus allen Nähten. Wir haben so viele soziokulturelle Vereine, die Platz, die Raum brauchen und dann bauen wir dort einen neuen Saal, einen großen Saal, den Tufa-Anbau, den nutzt dann das Theater. Und danach kriegt es die Tufa und die freie Szene.
Ach, wie toll.
Und damit können wir tatsächlich auch zusammenbringen, dass wir sehr viel Geld in das Theater investieren. Das ist so. Bei so einem Bau wird das teuer. Aber wir werden auch etwas für die freie Szene mitnehmen. Nämlich diesen wunderbaren Tufa-Anbau, der gerade wächst an der Tufa und hoffentlich dann Mitte nächsten Jahres dann auch zu Ende ist.
Oh, jetzt finde ich auch, dass du einen guten Job machst. Also das war mir wirklich nicht klar, ohne Scheiß. Also das, ich habe nur letztens irgendwie mal gefragt, was machen die hier eigentlich?
Aber ich will mir gar nicht die Lorbeeren anstecken. Die Idee haben wir früher schon entwickelt. Da gibt es viele Väter von dem Gedanken, auch Mütter. Von der Seite, ich darf das jetzt ausführen. Ich habe früher auch mitgewirkt, als ich noch im Stadtrat war, weil bevor ich Kulturdezernent war, war ich ja 12 Jahre auch im Stadtrat. Mhm. Und von der Seite ist das ein Projekt, was wir schon lange vorantreiben. Aber ein tolles Projekt. Die Idee ist gut. So gut, dass ich weiß, dass die Kollegin aus Koblenz immer gesagt hat, ach, ihr mit eurem Tufa-Anbau, da kommen mir meine Leute auch immer. Ich will das aber so nicht. Ja, weil es einfach eine gute Geste ist, die freie Szene an diesem großen Kulturbauprojekt mitzunehmen.
Unbedingt. Weil ich mich auch ganz oft geärgert habe über die Tufa, also ich persönlich, nur meine Meinung, ja, dass ich gedacht habe, die Tufa ist so ein tolles Piece, also dieses Fabrikding aus den 80ern ist immer noch zeitgemäß und jetzt mit diesem Abstand von 30 Jahren komme ich zurück und die erste Adresse, wo ich hin will, ist die Tufa. Aber ich fand ein bisschen schade, dass gefühlt immer das gleiche Programm dort abläuft. Also so nach dem Motto, wieso ist doch ganz okay so. Und diese Haltung, wieso ist doch ganz okay so, muss einfach mal, ne, darf einfach nicht mehr sein. Gerade in so Zeiten wie jetzt, wo Kultur für uns Menschen nach Corona, nach diesem ganzen Klump nochmal deutlich geworden ist, dass uns das zum Menschen macht, dass wir Kultur schaffen. Ja.
Also ich finde, die Tufa ist total auf einem guten Weg. Super. Wir nehmen jetzt, also die Tufa nimmt jetzt auch nochmal weitere Vereine auf und sie wächst dann auf fast 40 Vereine, die Mitglied sind unter dem Dach der Tufa.
Wunderbar.
Und das zeigt einfach, wie bunt und wie viel vielfältig sie ist. Und da wird der Raum dann halt eng. Und deswegen gucken wir schon nach Räumen jenseits des Anbaus, auch wo halt mehr von der Tufa gemacht werden kann, weil wir einfach inzwischen einen großen Teil der freien Szene haben, die sagen, es ist gut, wenn man sich in diesen Verbund gibt, wenn man Teil dieses Vereins wird, weil man dann auch die Infrastruktur, ob das jetzt die städtischen Mitarbeiter sind, die sich um die Vereine kümmern, ob es das die Räume sind oder ob es unsere Techniker ist, die die Veranstaltung dann begleiten.
Ja, super. Nee, also da freue ich mich dann drauf. Das wusste ich nicht. Also ich frage auch nicht immer so genau, interessiert mich das ja dann auch nicht. Ne?
Ja.
Aber früher oder später fällt es mir dann wieder über die Füße. Und ja, das war jetzt gerade Thema. Und habe ich gesagt, ey, super.
Passt doch sehr gut.
Höre ich oft zu meckern. Weißt du? So. Es gibt noch was in Trier. Es gibt so einen Hochbunker.
Ja,
es gibt ja so den hinterm Theater, nee, hier beim Augustinerhof. Mhm. Das Ding ist ein Megagebäude, also zumindest von außen. Ich war noch nie drin.
Ja.
Aber ich immer, wenn ich Besuch aus Berlin da ist, frage ich, boah, was ist denn das für ein Piece? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgefragt, was ist denn da eigentlich?
Ja.
So wie in den frühen 90ern in Berlin, wenn da irgendwas komisch rumstand, hat man da die Tür aufgebrochen und einen Club reingemacht.
Ja,
ne? So, und ich bin da immer vorbei und habe gesagt, ey, super, stell dir mal vor, hier und oben Restaurant und dann unten Dings Underground Club und dies und jenes. Und da hat mir irgendjemand erzählt, dass da quasi so Verkehrsschilder gestapelt sind von wie sagt man, oder so Pylonen, von der Straßensicherheit irgendwas ist da gelagert. Stimmt das?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß nur, dass der Hoch- und auch der Niedrigbunker voll sind. Es ist ein Lager der Stadt. Der steht übrigens unter Denkmalschutz.
Steht er?
Ja, er steht unter Denkmalschutz. Gut. Deswegen müssen wir uns auch drum kümmern, dass er ordentlich in Schuss gehalten wird. Natürlich ist es schwierig, sich das einfach so anzueignen für deine Underground-Disco oder Club oder irgendwas draus zu machen, wenn der Besitzer direkt nebendran sitzt.
Okay, blöd.
Weil das Rathaus direkt dann anliegend ist. Aber ich kann verstehen, dass der auffällt. Das ist eine Hinterlassenschaft aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ja,
das sind die vorbereitenden Maßnahmen, die die Nazis getroffen haben, um die Städte auf den kommenden Krieg vorzubereiten. Und dann ist der tatsächlich, vor dem Krieg sind die gestartet worden. Dieser ist nicht fertig geworden, der in Trianon ist fertig geworden. Mhm. Da in Trier Nord haben wir ja auch tatsächlich ein bisschen Underground, weil da ist ja ein Bandprobezentrum, was das Musikzentrum betreut. Das ist ein Überbleibsel vom Ex-Haus. Da sind junge und ältere Bands, die dort auftreten in einem, ich gebe zu, nicht wirklich tollen Zustand. Da müssten wir auch mal was machen. Zurzeit versorgen die sich ziemlich selbst. Das ist auch toll, dass die da so viel Eigeninitiative zeigen, aber wir müssten auch mal ran, um da zumindest mal in den sanitären Bereichen was Ordentliches zu machen.
Apropos sanitäre Bereiche. Nochmal ein großes Lob. Weißt du, was ich total geil finde?
Ja.
Die Klos in der Europahalle.
Ja.
Ein Traum, wo ich echt gedacht habe, Mann, die Leute fangen an, was zu kapieren, dass 60er, 70er und 80er unsere Geschichte ist und dass man das jetzt schon wieder beschützen muss, weil die sind renoviert worden, diese Dinger.
Und das war uns tatsächlich bei der MVG, das ist ja die Betreibergesellschaft von der Europahalle, von dem Messepark, also von der Arena. Und das war uns bei der MVG wirklich wichtig, weil wir ja gesagt haben, nein, das sind wirklich wertvolle Toiletten, die man modernisieren muss, aber sie nicht zerstören darf. Der Gehalt von diesem Ort, wie der sich anfühlt, also ich glaube, so 70s kann man an keiner Stelle wie dort.
Das kannst du nicht nachstellen. Nein,
das ist wirklich ein sehr, sehr toller Ort. Und es gab ja jetzt diesen Hype, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, dieser Internetstar, der dort war und die Bilder gemacht hat, dann ging das Ganze ja viral durch ganz Deutschland, diese Toilettenanlage.
Ach.
Und aber so viele Selfies und so viele Bilder wie von dieser Toilettenanlage habe ich, glaube ich, noch von keiner
gesehen. Ich dachte, ich bin die Einzige, die immer runter. Ich gehe jedes Mal, wenn ich in der Europahalle bin, spreche da auch irgendwelche Frauen an. Würdest du mal ein Foto von mir machen und so?
Ich mache da auch gerne Bilder.
Weil ich mich da total gerne inszeniere in diesen Klos. Also Hammer. Wie bist du auf die Idee gekommen, Kulturdezernent zu werden? Wird man da gefragt oder wird man in London angerufen, komm sofort zurück, du musst hier was für die Kultur tun, Markus?
Also rein formal bewirbt man sich darauf. Also es gibt eine Ausschreibung und dann gibt man eine Bewerbung ab und dann überlegt der Stadtrat sich, ob man jemand wählen will. Also bei mir muss man dann natürlich auf den politischen Lebenslauf schauen. Ich bin 2009 in den Stadtrat gekommen und dann direkt in den Kulturausschuss gegangen und habe sehr schnell die Kultur als das Thema für mich erkannt, weil ich ein kulturell interessierter Mensch war, weil ich Geschichte studiert habe. Mhm. Ich würde sagen, ein sehr kulturaffines Fach.
Logisch.
Genau, die viel mit viel ganz vielen kulturellen Bereichen zu tun hat, ob das jetzt die Kunst ist, die Mode, Design. Das sind alles Dinge, Architektur, ganz viel Architekturgeschichte habe ich gerne gemacht. Also es gab viele Bereiche, die da Schnittmeng waren und dann bin ich in die Kulturpolitik gekommen und habe mich da im Kulturausschuss rumgetümmelt und habe dann auch irgendwann erkannt, dass das wirklich Freude macht. Das ist eine so wunderbare Szene, es gibt so viele Menschen, man trifft auf so viel Kreatives und innovatives Potenzial, das hat einfach Spaß gemacht. Und als ich dann auch im beruflichen Leben, ich bin ja dann nach Mainz gegangen, habe dann im Sozialministerium angefangen und bin dann in die Staatskanzlei gewechselt, zusammen mit Herrn Malu Dreyer. Ich war ja ihr Referent ein paar Jahre lang.
Aha.
Und dann
meine Freundin Malu.
Meine neue Freundin. Da bin ich jetzt neidisch. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann der Staatskanzlei nachgedacht, wohin möchtest du denn, in welches Ministerium nach der Zeit in der Staatskanzlei? Und dann war für mich ganz klar, dass die Kultur nicht nur ein politisches Thema in Trier ist, sondern das ist auch eine Herzensangelegenheit. Und dann habe ich auch tatsächlich den Weg als Pressesprecher in das Kulturministerium gefunden und habe dort unter Konrad Wolf, ich glaube es waren 3,5 Jahre, war ich Pressesprecher. Genau, und dann kam die Wahl, dann kam ist die Kultur gegangen, die Gesundheit kam und ich habe gesagt, dann gehe ich nach Trier. Und der Stadtrat hat zum Glück eine Mehrheit für meine Person gefunden und dann hatte ich die Chance tatsächlich Dezernent zu werden.
Ja, cool. Kann man davon leben?
Gerade so.
Ich habe gesehen, dein Auto ist okay. Also,
ne? Es fährt.
Es fährt. Also ich habe in Berlin ja auch Kultursachen gemacht, ne? Und ich habe immer versucht, natürlich auch in Berlin Kontakt zu den Kultursenatoren und Senatorinnen aufzunehmen und hatte dann Kontakt mit der Grütters, Monika Grütters damals. Die war mir immer ultra sympathisch, später dann nicht mehr so, weil sie hat sich nie gerührt. Dann hatte ich Kontakt mit Klaus Lederer. Der war ein Goldstück und war zweimal mit mir in Kontakt und hat mich unterstützt und liked heute noch, wenn ich was auf Facebook poste.
Ist auch ein sehr dynamischer Kultursenator gewesen.
Ja, und so down to earth. Und aber menschlich Granate und hatte keine Angst vor Irritation, also vor komischen Sachen. Und hat auch den Underground total unterstützt und war total greifbar.
Ja, der hat auch einen Kulturbegriff, der einfach sehr breit ist.
Ja,
was
genau.
Was jetzt auch vielleicht der Unterschied zu Monika Grütters ist. Weil Kultur ist einfach, Kunst und Kultur ist einfach breit. Und jede gesellschaftliche Form, also Gruppe, ob das jung, alt, ob das in so unterschiedlichen sozialen Schichten oder Herkünfte, also ob deutsch oder von anderen Stellen zu uns gewandert, das sind alles Formen von Kulturen, die sind alle auch wichtig. Und die zu bemerken und zu sehen, dass da Menschen aktiv sind, das ist einfach auch einfach wichtig. Und auch diese müssen gefördert werden. Und deswegen ist es mir immer wichtig, wenn ich irgendwo was spitz kriege, da tut sich gerade was, da kommt eine Gruppe zusammen und die machen was Attraktives, was Interessantes, was Neues, dann will ich mit denen in Kontakt kommen. Dann will ich einfach wissen, was bewegt die Leute, was machen die und kann ich denen vielleicht sogar helfen. Und meistens, selbst wenn ich nicht den großen Geldbeutel hinter mir herziehe, weil die Möglichkeiten haben wir nicht, aber ich kann vernetzen. Wie habe ich das jetzt? Ich war bei Sektor 9000 zu Besuch.
Das ist Palaststraße, das genau, ist die Hochschule, ne?
So ist es, da sind die Modedesignerinnen und ein paar drumherum, die halt diesen Ort jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ich bin Anstupser. Das heißt, wir haben lange gesprochen und ich habe ihnen halt ein paar Tipps gegeben. Da ist ein Raum, da sind Leute, da gibt's vielleicht eine Förderung. Sprecht man mit denen, kann man vielleicht mit der Kulturstiftung, einem Kulturengel euch helfen. Also dieses Vernetzen von der Landschaft, das macht mir nicht nur Spaß, ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass man das tut. Weil viele Kulturschaffende sind halt sehr motiviert, haben aber oftmals nicht so die Professionalität zu wissen, wie kriege ich meinen Businessplan hin, wo kommt das Geld her und so weiter. Und dass man dann jemand hat, der sagt, versucht es mal dort, versucht es mal hier, dacht sind Möglichkeiten. Und so verstehe ich nicht nur mein Amt, sondern auch das Kulturamt bei uns, was ja direkt im Rathaus sitzt, wo wir einfach für die Kulturszene da sein wollen.
Also ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht, ich habe ja in Berlin auch immer Sachen gemacht und das immer alles ohne Geld und es war immer und ich brauchte kein Geld, weil ich immer Arbeit hatte, wo ich meine Miete mit bezahlt habe und das alles als Hobby gemacht habe. Aber die alle mitgemacht haben, die haben 10 Jahre bei mir da ohne Geld Kamera, ihr Equipment mitgebracht. Mhm. So, und das fand ich, das werde ich nie vergessen, dass so eine Wertschätzung, ne, wo es nicht nur um die Kohle geht, sondern wo 10, 12 Leute was zusammen stemmen über einen langen Zeitraum. Mhm. Und das ist für mich sowas wie Liebe. Ja, klingt jetzt kitschig, aber ich habe jedes Mal nach dieser Show irgendwie vor Rührung war ich total hinüber, weil so viele Leute zusammen was auf die Beine gestellt haben, was einen eigenen Wert hat.
Das ist ja so wirklich das Tolle an der Kultur, dass da so viele Menschen mit Herzblut sind. Die Kulturformen sind sehr unterschiedlich, ob das jetzt eine Techno-Party ist oder ob das eine Galerie ist mit einer Ausstellung oder ob das Karneval ist. Aber die sind alle mit Herzblut dran und geben so viel über das normalen Maß hinaus. Und das ist einfach toll zu sehen, wenn die Leute so engagiert und so freudig sind, wenn es andere wahrnehmen, was sie dort für Dinge tun. Was unterscheidet uns vom Tier? Im Endeffekt die Fähigkeit, Kunst und Kultur zu schaffen. Ja, absolut. Das ist an der Schwelle, wo der Unterschied kommt, entwickeln wir die Fähigkeit, dieses zu tun. Und deswegen sage ich auch immer, Kultur ist ein Menschenrecht. Es macht uns zu Menschen und deswegen haben wir ein Recht darauf, Kunst zu partizipieren und selbst zu tun, mitzumachen und selbst zu gestalten. Und daher sollten wir das allen möglich machen. Und die einen tun sich halt schwerer mit diesem selbst mitmachen und gestalten und die anderen können es leichter tun. Der eine kommt in eine Familie, wo überall nur Pianisten sind und dann lernt man das quasi von Muttermilch an. Die anderen brauchen ein bisschen Hilfe. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass wir unsere Institutionen so öffnen, dass sie helfen können dabei. Dass sie in die Stadtteile gehen, mit den Stadtteilzentren zusammenarbeiten, mit der Gemeinwesenarbeit, dass sie die Menschen abholen, dort, wo vielleicht die Menschen sind, die nicht automatisch selbst ins Kino finden oder ins Theater oder in das Museum, sondern dass sie mit ihnen arbeiten, sodass sie nachher reingehen und später sagen, ja, ich war schon mal im Theater, ist gar nicht so schlimm, hat sogar Spaß gemacht. Und dahin müssen wir sie bringen. Und das ist mir tatsächlich wichtig, dass es soziale Teilhabe ist.
Und das, ja, aber und funktioniert das in Trier? Trier Nord, Trier West.
Das funktioniert tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel das Theater wir haben das deutlich ausgebaut. Wir hatten am Anfang 1,5 Stellen, inzwischen haben wir 4 Stellen, die für die kulturelle Bildung da sind. Die machen Projekte mit Trier Nord, mit Trier West. Ein ganz reizendes Projekt, da war ich diesen Sommer, also da waren Ferienkurse und dort hat man tatsächlich mit Kindern aus Trier Nord hat man Geige gelernt. Das heißt, die sind erst in Workshops gewesen in Trier Nord.
Ist, wo die Kinder ohne Geld die Instrumente auch ausleihen können.
Ja.
Und die so lange quasi mit nach Hause nehmen können, ist das vom Musiknetzwerk?
Das ist ein anderes Projekt vom Musiknetzwerk, okay. Richtig, das ist auch sehr schön.
Das fand ich auch cool.
Das ist auch sehr schön, die stellen Instrumente für Familien, die nicht so viel Kohle haben zur Verfügung, dann kann man es mit nach Hause nehmen. Hier war es tatsächlich ein begleiteter Kurs, das heißt, es waren Musikerinnen und Musiker, es waren Pädagogen dabei, die haben die Kinder begleitet, eine Woche lang, erst zu Hause in Trier Nord, dann haben sie mit ins Theater genommen, um Schwellenängste abzubauen, sie haben mit ihnen gezeichnet, gemalt, sie haben Musikinstrumente gespielt und das war eine total tolle Stimmung. Ich habe die besucht. Wir haben über ihre Bilder gesprochen, was sie dort gemalt haben. Wir haben ein bisschen rumgeklimpert auf den Geigen in dem Falle dann. Und das sind halt alles Projekte, die funktionieren nur, indem man Fördermittel dort hat an der Stelle und indem man jemand hat, der dort begleitet. Weil diese Person nimmt dann die Schwellenängste weg und führt dazu, dass die Kinder mit dieser Institution, in dem Falle war es das Theater, aber das Gleiche haben wir auch mit der Kunstakademie oder dem Museum, einfach viel vertrauter sind und natürlicher umgehen. Eine wunderschöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle, war ein Kurs, das ist aus der Kunstfähre. Das ist ja eine Einrichtung, die nur damit beschäftigt ist, Künstlerinnen und Künstler in Einrichtungen zu bringen, ob das jetzt Kitas oder Schulen sind. Aha. Das ist eine Einrichtung, die wir in Trier haben. Darauf können wir auch sehr stolz sein. Die machen eine tolle Arbeit, sind in der EKA angesiedelt.
Für alle, die sie noch nicht kennen sollten, ist es die Europäische Kunstakademie.
Ganz genau. Dort,
wo es immer schöne Kunst gibt, aber leider zu wenig zu trinken. Also da ist zu wenig. Da muss man immer so schnell wieder gehen.
Ja, dann werde ich mal Bescheid sagen, dass eine Flasche Wein mehr für dich hinstellen.
So, ja.
Und die haben halt den Kurs gemacht mit einer Kita aus Trier West und haben halt tatsächlich mit denen künstlerisches Arbeiten gelernt. Da gab es dann Schwerpunktthema, dann haben sie dazu gearbeitet. Und dann haben die am Ende, nachdem sie fertig waren, eine schöne Ausstellung gemacht und haben das präsentiert. Da war ich zu Gast und sie haben ihre Eltern eingeladen.
Geil, und das ist geil.
Und dann sehe ich tatsächlich in den Augen der Eltern, die gucken ein bisschen verstört, gucken links, rechts, bin ich hier richtig? Ich war noch nie hier. Sind hier wirklich meine Kinder? Aber irgendwann ist das in Ordnung. Dann merken die, ich kann hier sein, meine Kinder sind hier, die laufen hier rum, die tollen rum, dann relaxen die. Und das ist dann schon viel gewonnen. Das heißt, wir haben da nicht nur bei den Kindern was bewirkt, wir haben auch bei den Eltern was bewirkt und Schwellenängste abgebaut. Und das ist zum Beispiel eine ganz tolle Bildungsarbeit, die dort geleistet wird. Und diese Beispiele, die gibt's viele.
Klingt super, gerade in der EKA, wenn man sich den Raum vorstellt, sehr majestätisch und kulturell aufgeladen, ne? Und wenn da die Kinder mit einem Ergebnis, eine Ausstellung und alle kommen zusammen und Mama, Papa und kommen auch, die sonst nie dahin gehen. Und wenn das regelmäßig passiert, dann ist das für mich gelungene Integration.
Absolut.
Dann geht das.
Natürlich versuchen wir Projektmittel dafür zu gewinnen und es gibt auch immer wieder Projekte und die gehen und kommen, aber wir schaffen auch Institutionen. Und das ist mir sehr wichtig. Und eine Institution ist natürlich die Jugendkunstschule, die wir vor 2 Jahren gegründet haben. Eine Einrichtung, die jedes Jahr neue Projekte auf den Weg bringt und eigentlich ein ständiges Angebot hat. Das heißt, da mag dann vielleicht der Projektträger und vielleicht der Künstler, die Künstlerin wechseln. Aber dass es ein Angebot gibt, ist gewährleistet. Das heißt, ich kann meine Kinder jedes Jahr wieder dorthin bringen. Dann gibt es vielleicht einen neuen Kurs, vielleicht eine neue Künstlerin, die das macht, aber es gibt ein Angebot.
Und so die haben Nachbarn haben ja auch schon erzählt, dass das Kind ja jetzt auch an die EK da geht und
ja,
so.
Ja, zum Beispiel.
Es
strahlt dann auch. Oder wir haben die Kubiks. Ich weiß nicht, ob du die Kubik kennst. Hier in der Gegend ist ja eins. Der David.
Kubiks?
Kubik, ja, ein Kubik. Kulturelle Bildung im Quartier. Kurz abgekürzt Kubik. Mhm. Das ist ein offener Atelierraum. Wir haben den auch hier um die Ecke. Das ist in der Eberhardstraße. Der David Schmitz ist dort so in einem alten Ladenlokal. Und der David Schmitz ist ein sehr begnadeter Künstler und er arbeitet.
Ist das Riesenformat in der EKA?
Er ist das, ganz genau. Ja, der dieses wunderbare Bild gemalt hat, was jetzt in der EKA gezeigt wurde. Der sitzt hier ganz direkt um die Ecke in der Eberhardstraße und er ist in dem alten Ladenlokal und das ist ein offenes Atelier. Da kann jeder reinkommen und rausgehen, wie man will. Also er arbeitet dort und man kann ihn einfach stören. Und er hat 2 Tage, an denen er kulturelle Bildung macht. Meistens kommen dann die Kitas vorbei oder aus der Schule hat er was da. Oder er hat auch inzwischen freie Gruppen von Kindern aus der Nachbarschaft, die vorbeikommen, mit ihm arbeiten. Und diese Einrichtung, diese Kubiks, das ist im Endeffekt so ein offener Partizipationskulturraum. In Trier Süd haben wir jetzt auch einen in Trier West. Okay. Und aktuell für den Januar und Februar haben wir ihn auch in Mitte in der Treveris-Passage.
Es gibt ein Mitte in Trier?
Ja, es gibt ein Trier Mitte, ganz genau. In der Treveris-Passage gibt es auch diesen Kubik. Mhm. Der wird von der Frau Vasson gemacht, auch einer tollen Künstlerin hier aus der Region. Und die tatsächlich dann mit Schulklassen zusammen dort arbeitet im Atelier. Und im Vordergrund steht das künstlerische Arbeiten. Ganz klar ist, sie macht keine Kunststunde dort, sondern sie arbeitet als Künstlerin. Und die Kinder können mitmachen, wenn sie wollen. Wenn sie nicht machen, dann sitzen sie da und machen nichts. Aber wenn sie Farbe da haben und Pinsel nehmen, dann dürfen die einfach mitpinseln und machen, was sie wollen. Also bisschen sozusagen animieren zum Selbsttun und die Erfahrung von unseren Künstlern, ich habe sie jetzt fast alle genannt, der dritte ist der Lars Köhler mit dem
Kubik. Lars Köhler, Berliner aus Lichtenberg, in
so
Lichtenberg
ist
geboren.
Da klingelt es dann bei dir direkt, genau.
Lars Köhler,
der ist in Trier West in seinem Kubik und der hat eine richtige Fangemeinde jetzt auch entwickelt, der Lars. Und da sind halt jetzt viele Kinder und Jugendliche, die halt regelmäßig kommen, wenn denen langweilig ist, gehen sie zum Lars und machen dann mit dem irgendwas. Und das ist eigentlich toll, dass es einen Ort gibt, wo so ganz ziellos gearbeitet werden kann vor sich hin, egal was bei rauskommt. Und das Ergebnis ist, dass meistens doch tolle Sachen rauskommen, aber dass der Leistungsdruck weg ist. Es ist keine Schule, sondern es ist einfach ein Ort für künstlerische Auseinandersetzung.
Ja, toll. Das finde ich toll. So, jetzt haben wir ja doch die ganze Zeit nur hier über deine, jetzt konntest du hier dein politisches Dings hier geben.
Ah, jetzt hast du mich erwischt.
Ja. Von wegen, normalerweise ist das mein Part. Weißt du, ich rede dann über meine Sachen und so. Genau, jetzt gucke ich mal. Berlin, wann warst du zuletzt in Berlin? Frage ich auch immer. Oder warst du überhaupt schon mal in Berlin?
Ja, mehrfach. Das ist natürlich als politisches Zentrum unseres Landes. Ich war zuletzt bei der ITB letztes Jahr in Berlin.
Aha. Und was guckst du dir an?
Ich bin ja auch Tourismusdezernent, also auch zuständig für die TTM und die Touristinnen und Touristen unserer Stadt. Und wir haben ja letztes Jahr schon viel Werbung gemacht für die große Makaurel-Ausstellung, die 2025 im Juni startet jetzt. Und wir haben letztes Jahr schon geworben. Wir werden dieses Jahr nochmal auf der ITB werben. Und da war ich sowohl in der Culture Lounge unterwegs, habe mir angeguckt, was auch die anderen Kulturstädte so anbieten und was die für Programme haben. Ich bin natürlich in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen, auch in den anderen Bundesländern. Aber ich fand es sehr spannend, auch zu sehen, was halt einfach die arabischen Staaten dort bieten. Mhm. Die bauen da ja ganze Städte auf, die haben Millionen Etats, um zu werben für den Tourismus. Wow. Und das ist allein schon interessant zu sehen, was die für ein Engagement in der Tourismuswerbung zu haben. Also man lernt sehr viel dazu, mhm, über wohin entwickelt sich der Tourismus. Und deswegen war das mein letzter Berlin-Aufenthalt.
Was sagst du Kritikern, die so, ich habe das nämlich auch immer gesagt, einfach mal so, ohne es zu wissen, erstmal so gemeckert. Und da habe ich immer gesagt, ja, Trier, die geben immer so viel Geld aus für die ganzen Römerquatsch und ne, mhm, und dann finden sie eine Münze, dann ist Baustopp, dann gibt's wieder ein Museum und dann gibt's noch dies und jenes und ne, aber was ist mit den anderen Sachen, ne, die können ja nicht nur die alten Leute, die aus Holland kommen und hier mit der Bümmelbahn durch die Stadt fahren, bedienen, die müssen ja auch andere Sachen machen, weißt, mhm, du so? Was sagst du den Leuten?
Ich sag den Leuten zum Erstens, die meisten Trierinnen und Trierer sind auf ihre römische Vergangenheit sehr stolz, weil sie wissen nämlich, dass wenn sie sagen, ich komme aus der Stadt, wo die Porta Nigra steht, dass die Leute sagen, ah, die Porta Nigra, ja klar, die habe ich schon mal gesehen. Und wenn es auf der 2-Euro-Münze ist, wo sie drauf ist. Aber mir ist es trotzdem auch wichtig, dass wir erstens kein Museum sind in Trier. Wir brauchen eine dynamische Entwicklung. Das heißt, man darf nicht zu bewahrend sein, sondern wir müssen uns auch nach vorne entwickeln. Aber wir müssen auch unsere touristischen Angebote so stricken, dass auch die Trierinnen das gut finden und dass die sagen, ja, das ist, dass die gar nicht merken, dass das eventuell etwas sein könnte, wo wir denken, das ist für Touristinnen und Touristen interessant, sondern dass die sagen, das ist einfach ein cooles Angebot, da gehe ich auch hin. Schönes Beispiel dafür ist die Illuminale.
Oh,
die,
ja,
Illuminale ist natürlich richtig zu einem Großevent geworden, mehrere tausend Leute kommen dorthin, mhm, und wir inszenieren immer unsere Weltkulturerbestätten. Das heißt, wir hatten zuletzt den Dom, wir waren an der Porta Nigra, wir waren im Palastgarten. Wir schauen uns immer unsere besonderen touristischen Highlights an und dann werden die halt eben in ein wunderbares Illuminationskonzept, ja, gepackt.
Das war wirklich
und
nice.
Da gibt es richtige, einen großen Run drauf. Da sind viele Leute, die kommen und ich freue mich auch dieses Jahr.
Ja, wir werden wahnsinnig auch dieses, voll letztes Jahr, ja, auch. Wahnsinn. Aber tolle Atmosphäre.
Dieses Jahr wird es dann auch wieder stattfinden. Mhm. Und da freuen wir uns auch schon dran. Ich verrate noch nicht, wo es stattfinden soll. Das ist noch streng geheim. Aber es wird wieder sehr, sehr schön. Was ich da schon gehört habe, was die TTM da plant, die haben da tolle Ideen.
Sehr gut. Ja, Porta Nigra, Karl Marx, ganz ehrlich. Ich finde, Karl Marx ist doch auch ein Aushängeschild von Trier. Mhm. Ich finde geil, dass wir Karl Marx Merchandise haben, dass, mhm, es Karl Marx Pralinen gibt.
Mhm. Ja, die kaufe ich zum Beispiel gerne und verschenke sie.
Ich habe welche gekauft für heute eigentlich. 3
Wo
irgendwo
sind
in der
denn?
Tasche. Ich habe sie in der Tasche, ich zeig sie dir gleich.
Du hast ja nach meinen Leidenschaften gefragt. Ja, Pralinen wäre so eine.
Siehste?
Kein Alkohol, kein Rauchen, aber Pralinen.
Genau, Pralinen. Siehste? Siehste? Aber noch mehr, ich will jetzt auch mal zu dir als Mensch kommen. So, Horoskop, was sagt dein Jahreshoroskop zu dir? Sag jetzt nicht, das weiß ich nicht.
Ich weiß, was mein Horoskop ist. Ich bin ein Fisch.
Ein Fisch?
Ja, ich bin ein Fisch. Ich bin im März geboren, daher bin, mhm, ich ein Fisch. Aber was mein Jahreshoroskop sagt, weiß ich nicht.
Ja, musst du lesen, Vogue. Schreibt eine Freundin von mir seit Jahr und Tag, Kirsten Hanser, die war Frühstücksfernsehen, Sat.1 Frühstücksfernsehen,
ja,
Horoskop. Und die schreibt seit über 10 Jahren und ist die Einzige, der ich das Horoskop glaube. Ne? Also würde ich an deiner Stelle nochmal schauen.
Ich denke mal drüber nach.
Genau, jetzt wollte ich eigentlich noch eine Übung machen, eine Lockerungsübung wollte ich vorne wegschicken. Wir hatten eben schon so kuschelig, mhm, viel gelacht und so. Yeah. Und jetzt hast du wieder deinen Sermon als Kulturdezernent untergebracht, was ja in Ordnung ist. Aber ich mache jetzt mit dir ein schnelles Lockerungsspiel. Und zwar kennst du dieses Entweder-Oder. Ne? Mhm. Und zwar Taylor Swift oder Harry Styles?
Definitiv Harry Styles.
Ja, bin ich dabei. Kevin Costner oder Michael Douglas?
Kevin Costner.
Dom oder Basilika?
Dom.
Echt? Mhm. Hätte ich es nicht gedacht. Merz oder Merkel?
Darf man auch weder noch sagen?
Nee.
Dann Merkel.
Meine ich doch. ETH Hoffmann oder TC Boyle?
Der ETH Hoffmann.
Okay. Nicole Kidman oder Demi Moore?
Kidman.
Hm. Queen Mom oder Prinz Harry?
Ach, die sind beide irgendwie auf ihre Art cool. Ich würde zurzeit sagen, wo der Harry ja so eine Mods-Phase hat, würde ich wahrscheinlich eher Queen Mom sagen.
Okay. Dann haben wir noch Magnum oder Freddie Mercury?
Freddie Mercury. Bin großer, ja, Queen-Fan. Absolut.
Auch. Du auch?
Ja, ja.
Ich bin mit Queen sozialisiert, mhm, in dem wichtigsten Alter mit 13, 14, 15. Mhm. meine erste große Liebe hat mir Loverboy auf meinem Yamaha-Klavier in meinem Kinderzimmer vorgespielt.
Ja, toll.
Jona in Mering verheiratet.
Sehr
ich grüße
gut.
dich.
Guter Mann. Ja, also ich sehr bin tatsächlich Mann. Auch mit Queen aufgewachsen, allerdings ja dann ein bisschen später. Mein Bruder hat es sehr viel gehört, daher habe ich es darüber dann mitgekriegt und ich bin heute noch ein großer Queen-Fan. Und ja, Loverboy würde ich auch mal gerne gespielt bekommen.
Großartig, ja. oder? Großartig. Ich habe Freddie Mercury, wenn man sich das heute, also aus der Zeit, ne, das waren die 80er, das ist 40 Jahre her. Und Freddie Mercury war schon durchgegendert, der war schon queer, als queer noch nicht erfunden war,
ja.
auf eine so natürlich organische Art und Weise. Das fand ich, also das, boah, die 80er liebe ich sowieso. Aber trotzdem, früher war nicht alles besser, da will ich auf keinen Fall hin. Trash, gibt es Trash, den du magst?
Trash.
Trash.
Ja, also ich bin, es muss nicht immer Hochkultur sein. Es dürfen auch manchmal ganz einfach Dinge sein, die ganz einfach sind und vielleicht auch so eine Guilty Pleasure oder sowas, wie man so sagt. Dinge,
Guilty
worüber
Pleasure?
Man, ja, Dinge, die man nicht erzählen würde, dass man sie wirklich mag.
Ah, okay.
Ja, weil sie einem peinlich wären. Aber sowas habe ich natürlich auch. Aber wenn du mich jetzt fragst, was könnte denn sowas bei mir sein,
ja.
dann würde mir wahrscheinlich nichts einfallen. Aber gleich bestimmt irgendwann.
Ja, konzentrier dich mal.
Nein, dann wird es erstmal gar nichts. dann wird es erstmal gar nichts, aber irgendeine Guilty Pleasure. Also ich hab so etwas.
Mhm. Trier, Bitburg. So, da wollte ich auch noch was zu sagen. Du bist in Trier geboren. In Bitburg bist du da aufgewachsen oder ist deine Familie aus Bitburg?
Ich komme aus Massolda. Das ist ein kleiner Stadtteil von Bitburg. Das sind 400 Einwohnerdorf. Meine Familie kommt daher seit vielen Generationen und ich bin da aufgewachsen. Sehr behütet, weil man da noch im Wald spielen konnte, weil man vor die Tür gegangen ist und mit Freunden den ganzen Tag verbracht hat und die Eltern haben einen erst abends dann wieder gesehen. Und das war einfach eine schöne Zeit, die ich da hatte. Zurückziehen wollte ich dann jetzt nicht mehr.
Nee, das brauchen wir nicht. Außerdem habe ich letztens irgendwo gelesen, aber schlag mich tot, ich weiß nicht mehr wo, die 10 hässlichsten Städte Deutschlands, wahrscheinlich irgendwo auf einer Facebook-Timeline, keine
ja.
Ahnung. Und da war Bitburg drunter. Da war ich so ein bisschen, ich dachte, ach komm, so schlimm ist Bitburg doch gar nicht. Was ist mit Pirmasens? Da gibt es doch noch ganz andere Orte, weil ich Bitburg mag irgendwie.
Okay, das freut mich als Bitburger, aber ich sag mal so, es wundert mich nicht, dass Bitburg darunter ist.
Ja, echt?
Ja, die haben viele Fehler in der Entwicklung gemacht. Die Innenstadt ist doch sehr verödet und man hat sehr stark den Charakter dieser eigentlich sehr schönen antiken, aber auch mittelalterlichen Stadt überformt. Es gibt auch schöne Ecken in Bitburg, aber man muss wissen, wo sie sind.
Jetzt muss ich nochmal die Bitburger Brauerei ganz doll loben,
ja.
weil die Bitburger Group, wie es heute heißt, GmbH, hat Simi Will, meinen Podcast dazwischen, mit einer Spende unterstützt.
Oh, das ist ja
das
toll.
Waren die ersten, die direkt, kein Problem, machen wir.
Ach, da schau an.
Ja.
Ich bin ja ein Brauereikind, mein Vater hat bei der Brauerei gearbeitet.
Aha.
Ich bin sozusagen, habe den Duft von Hopfen und von Brauen irgendwie immer in der Nase gehabt. Und wenn ich das rieche, irgendwie so, das ist dann ein Heimatgefühl, ja.
Aber du trinkst selbst kein Bier, ne?
Nein.
Okay. So, was habe ich jetzt hier noch? Hast du Fragen an mich? Womit kann ich dir helfen, weißt du, lieber Markus?
Hast du Guilty Pleasures?
Ja, da habe ich aber gar kein Problem mit, weil ich total wichtig finde, Guilty Pleasures zu outen.
Ja, bitte, dann oute mal.
Also,
Guilty Pleasure, was du noch nicht in deinen 100.000 Podcasts schon geoutet hast.
Okay, also das ist ja, also Serienbingen, ganz klar. Und ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal zum...
Aber die Frage ist doch, welche Serie du bingst.
Mad Men.
Dann da reiche ich die Hand.
Ich
habe alle Folgen zu Hause.
Ich auch. Auf DVD
also,
noch.
Ich habe sie auch auf DVD und Blu-ray dann am Ende. Das ist eine tolle Serie, die auch ich als Historiker toll finde, weil sie mit sehr viel Fachwissen gearbeitet ist. Man kann sehr viel über die 50er und 60er Jahre lernen. Meine Abschlussarbeit habe ich ja über die 60er Jahre geschrieben.
Ach,
das heißt, ich würde mich sogar als jemanden bezeichnen, der ein bisschen Ahnung dazu hat und muss sagen, das haben die wirklich sehr gut gemacht und man kann viel über die Gesellschaft in dieser Zeit, die ja sehr dynamisch ist.
Emanzipationsgeschichten.
Ja, das ist ja ein sehr wichtiges Thema, ob das jetzt Frauen oder oder Homosexuelle sind. Das sind ja beides Themen, die sehr stark vorkommen. Und das haben die sehr gut dargestellt.
Ja,
ich das auch. Würde ich überhaupt nicht als Guilty Pleasure bezeichnen.
Nee, das ist, schon, das ist Hochkultur, weil Mad Men ist einfach eine richtig, richtig
viele,
gute Serie.
Wie viele außer Grammys haben die? Grammys
Boah, keine
Musik.
Ahnung. Ich weiß nur, dass es 7 Staffeln gibt.
Sind Emmys, die man da gewinnt. Ja. Die haben viele Staffeln und viele, viele Emmys
ganz
gewonnen.
Ganz toll, ja. Ganz toll. Nee, ja gut, also Serie bingen, ne? Ich bin also eine Suchtbrumme generell mit allem. Wenn das unter Guilty Pleasure fällt, ist meine Ernährung kacke. Ich esse ganz viel Haribo. Mhm. Und
welche Sorte ist so deine?
Na, Colorado, alles.
Die Colorado, ja, ist auch meine Lieblings.
Colorado
Lieblings-
und alles mit Lakritze.
Ja, Lakritze geht gar nicht.
Das letzte großartige Buch, was du gelesen hast, was du den Leuten mal unterjubeln willst, das kann man gut lesen.
Das letzte großartige Buch, das ist das Buch von Lukas Clemens und Marcena Kessler über Trier. Die haben ein wunderschönes Buch herausgegeben über die Trierer Stadtrekonstruktion, und zwar eine über das Frühmittelalter, eine aus dem Hochmittelalter, aus dem Hoch- und Spätmittelalter, so ist es. Und sie haben dort beschrieben, was man sieht, und beschreiben die Stadt, wie sie aus der Antike raus langsam mittelalterlich wird und wie dann langsam das mittelalterliche Erbe verschwindet. Das ist ein hochspannendes Buch, was ich verschlungen habe.
Ja, okay. Also klingt nach einem
Reißer. Ne?
Einem Reißer,
also,
auf
ich
jeden
fand's toll.
Fall.
Es sind wunderbare Zeichnungen drin. Man sieht halt wirklich also wunderbare Illustrationen, und die werden dort beschrieben. Ich habe es wirklich sehr gemocht. Ich bin Historiker. Ich gebe es halt einfach zu. Ich mag sowas, ja.
Wenn es Trier nicht gäbe, was wäre der nächste Platz, wo du wohnen würdest, wo du dir eine Zukunft aufbauen würdest?
Ab und zu denkt man, also es gibt ja, das ist ja so ein psychologisches Muster, dass man, wenn man es einem gerade mal schlecht gibt, dann braucht man so einen Escape-Plan. Das heißt, man muss im Kopf haben, dann können sie mich alle mal und dann haue ich ab. Und dann denke ich meistens, dann gehe ich nach Berlin. Tatsächlich, um die kulturelle Fülle einfach mal voll auszunutzen. London wäre auch was Tolles, aber das hatte ich schon. Und tatsächlich haben auch die Schattenseiten von London mich dazu geführt, dass ich da vielleicht nicht nochmal leben wollte. Das ist einfach das Sozialsystem. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass man in England sich sehr wenig um den anderen kümmert. Dass jeder, der Geld hat, kann da sehr gut leben. Wer keins hat, dem ist es dann auch wirklich übel, und es kümmert auch keinen anderen, dass es ihm übel ist. Und das finde ich in Deutschland anders. Ich finde das auch wichtig. Ich finde es wichtig, das auch zu bewahren, dass wir dieses haben. Das sehe ich gefährdet. Aber wenn ich drüber nachdenken würde, es würde wahrscheinlich eine größere Stadt werden. Es würde vielleicht Berlin werden. Berlin merkt man ja so die Größe nicht so richtig an. Das finde ich sehr.
Da ist was dran.
Das finde ich sehr sympathisch. Mhm. Das könnte eine Stadt sein, die ich mir durchaus vorstellen würde. Aber meine Heimatstadt zu verlassen, das ist kaum vorstellbar.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber in Berlin übrigens sind die Leute sehr nett. Die sind zwar schnodderig, aber die achten aufeinander. Ich hatte nie das Gefühl, wenn ich abends nach Hause gegangen bin, dass ich mich irgendwie bedroht gefühlt hätte. Weil immer irgendwie auf der Straße ist und immer irgendwie die Stadt ist immer lebendig. Ja.
Aber es war bei mir auch in London so, dass ich nie Angst hatte, wenn ich dort durch die Straßen getigert bin. Wir haben dann Party gemacht, und weil dann keine Busse mehr fuhren oder die Busse nur noch sehr ungetaktet, sind wir zu Fuß nach Hause gegangen. Das hat sich dann gezogen. Sind wir morgens angekommen, aber wir hatten kein Problem damit. Vielleicht war das jugendliche Unbekümmertheit, aber wir haben zumindest dort uns gut gefühlt. Du hast gerade Berlin so gelobt, und es gibt ja tatsächlich eine Debatte darüber, dass Berlin sich doch sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Mhm. Und dass Berlin natürlich jetzt auch zum Beispiel die Situation von Jüdinnen und Juden nicht mehr einfach ist in dieser Stadt. Wie erlebst du das denn? Ist das tatsächlich so, dass es Viertel gibt, wo man vielleicht, ich sag mal, mit einer Kippa, aber vielleicht auch mit anderen Dingen nicht zu offensiv umgehen sollte? Also es gibt ja auch die Berichte über schwule Pärchen, die inzwischen
gerade mein Thema gewesen. Werden. In Neukölln, bei unserer Kneipe vor der Tür, gab's Übergriffe auf schwule Jungs. Von arabischen Jungs, ja, weil in deren Kulturkreis Homo sein einfach immer noch nicht angekommen ist. Ja, und wie mit Drogen, auch das ist das Problem. Das ist für mich auch ein Integrationsproblem. Mhm. Also, dass auch der Umgang mit Drogen, ja, Allah will das nicht. Also nehme ich Tilidin, weil das ja eine Medizin ist und keine Droge. Aber Tilidin macht aggressiv und so weiter und so fort und turnt und ist natürlich eine Droge. Ne? Ja. So, und diese Doppelmoral religiöser Natur, die ist auch präsent. Und mehr, also das hatte ich, das gab es früher, ist mir das jedenfalls nicht aufgefallen. Das ist ein relativ neues Ding. Ja. Und auch, dass in Berlin jetzt natürlich ein anderer Wind weht. Gelder müssen gekürzt werden und das ist, glaube ich, richtig krass, was die da machen.
Gut, das ist natürlich dann die falsche Methode. Da muss man eigentlich genau rein, muss mit Sozialarbeit das flankieren und man muss die zurückholen. Und da ist, wo wir eben auch über Kulturkürzung gesprochen haben, das ist natürlich genau der falsche Weg, weil genau da braucht man Kultur, kleine Kultur, die diese Jungs mitnimmt, sie sozusagen einbindet und dann
und
auch dazu...
Und ihnen das Gefühl gibt, dass jemand sie braucht und dass sie wichtig sind für uns.
Ja, genau. Ja. Dass sie mitgenommen werden, dass sie eingebunden werden, dass sie sich einbringen können und dass sie vielleicht Kultur erfahren und damit dann auch natürlich diese Aggressivitäten dann auch nicht mehr hochkommen lassen.
Es ist natürlich mega komplex. Andererseits, ja, es gibt immer Vor- und Nachteile, aber in Berlin merkt man den Wandel oder die Problematiken immer sehr deutlich und die sind so übersichtbar. Ne? Und hier ist ja eher so, nö, ist doch alles ganz okay so, weil es eben kleiner ist und weil man irgendwie so ein bisschen... ja, auch mehr soziale Kontrolle da ist.
In vielen Bereichen sind wir in Trier einfach noch ein bisschen behüteter, muss man tatsächlich sagen.
Ja, natürlich.
Und, aber es sind Entwicklungen, vor denen wir nicht die Augen verschließen dürfen, sondern wovon wir wahrscheinlich eher lernen sollten, was Konflikte und Probleme sind, auf die wir auch irgendwann reagieren müssen. Und besser, wir fangen jetzt an, drüber nachzudenken, als wenn es zu spät ist.
Absolut. Und ich als Außenstehende, zurückgekommene nach 30 Jahren, ich habe jetzt meine Heimat nicht gepflegt und keine großen Kontakte. Meine Freunde waren in Köln und ich habe an Weihnachten meine Eltern besucht. Na, und so, und dann war ich schon weg. Und ich komme zurück und es gab, als ich gegangen bin, keinen einzigen Dönerladen. Und plötzlich gibt es so viel Männerhaarschneidereien wie in Neukölln in der Hermannstraße. Ja, weißt du, im Verhältnis zur Stadtgröße. Was auch cool ist, was auch irgendwie lustig ist und nice. Aber da sehe ich auch ganz viele Neukölln-Themen, die gibt's ja auch.
Ja, natürlich, ne? Gibt's die auch.
Also Trier ist nicht dann doch nicht am Ende der Welt. Gibt's auch Kulturprogramme mit Arabisch, Türkisch, Syrisch Leuten explizit?
Ja, also gerade Kultur macht stark. Das ist ja das Bundesprogramm, mit dem man Kultur, Sozialarbeit machen kann. Bietet sich an dafür, weil man immer, das Programm funktioniert so, dass man einen Kulturträger hat, einen Sozialträger. Und der kümmert sich im Endeffekt, benachteiligte Kinder oder Jugendliche aufzutreiben. Mhm. Und wenn man dann explizit sich mit Vereinen zusammentut, die halt vielleicht den Zugang haben zu Menschen mit Migrationshintergrund, so hat das zum Beispiel das Theater gearbeitet. Das Theater hat sich mit einem Verein zusammengetan, wo Menschen mit Migrationshintergrund auch aktiv sind und die dann die Kinder auch in diese Kurse hineingebracht haben. Dann kann man sehr stark dann auch wirklich in Zielgruppen hineinarbeiten. Also
ja,
dieses
okay.
Programm bietet einem neben einer 100% Förderung, was ziemlich gut ist, bietet es auch die Möglichkeit, wirklich so zielgruppenscharf zu arbeiten. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Programm.
Zielgruppenscharf. Geiles Wort. Weil, nee, ich bin ja Sozialtante, aber zielgruppenscharf gestellt. Super, habe ich noch nie gehört. Sehr gut.
Okay, habe ich vielleicht ein neues Wort erfunden.
Zielgruppenscharf.
Aber du hast mich verstanden.
Ja, na
an
klar.
der Stelle, genau.
Na klar,
super. Ja, und das ist ja auch wichtig, weil oftmals viele Kulturangebote werden gemacht, dann sagt man, wir haben ein ganz tolles Programm, meldet euch an. Und dann kann man gar nicht aussteuern, wer dann hinkommt. Dann kommen die Leute, meistens die Guten, die taffen Eltern, die sagen, mein Kind soll was werden, ich melde es jetzt im Geigenkurs an.
Auch schon haben.
Und dann hat man nachher einen Kurs, wo nur IT-Teil ist, nur die Einserkandidaten aus dem Gymnasium da sitzen hat. Und das ist natürlich schön und ist auch super, dafür machen wir auch gerne Kultur. Aber natürlich wissen wir, dass wir, wenn wir großen Ressourceneinsatz haben, wir uns auch um Sachen kümmern müssen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ja, nicht immer nur das Sahnehäubchen sein, sondern man muss auch manchmal den Rührteig machen.
Auf jeden Fall. Was wünschst du dir fürs neue Jahr, für dich ganz persönlich?
Für mich ganz persönlich?
Ja, jetzt wird er schon wieder, jetzt sagt er wieder gleich was über Trier.
Okay, ich sag nichts Politisches.
Und das Theater wird schön und das.
Ja, eine tolle Landesausstellung.
Was wünschst du dir, Markus Nölefix, was wünschst du dir für dein neues Jahr?
Das heißt ja nicht nur, weil dass ich das, wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir eine tolle Landesausstellung, heißt das ja nicht, dass ich das als Kulturdezernent mir wünsche. Das wünsche ich mir auch als Markus. Also das ist, so schizophren bin ich da nicht. Aber wenn man jetzt sagt, was wünsche ich mir privat an dieser Stelle, dann freue ich mich total auf meinen Jahresurlaub. Ich fahre immer super gerne nach Frankreich oder nach Italien und schaue mir dort unheimlich viel Burgen, Schlösser und Altertümer an. Das ist halt wirklich so wirklich eine Leidenschaft. Die hat mich ja auch zum Geschichtsstudium gebracht. Und dann fahre ich dort einfach meistens mit einem guten Kumpel, einem Freund, fahren wir hin und dann schauen wir uns Schlösser im Übermaß an. So 2 pro Tag ist dann schon mal okay. Der Fall.
Und Schloss-Binging.
Ja, schon. Ja. Also, und daher war der schönste Urlaub oder einer der schönsten Urlaube, wir wollen nicht übertreiben, war das Loiretal, weil da man nicht nur auf 2, da kann man auch 3 machen und hat immer noch welche übrig, weil es halt einfach eine riesige Anzahl von Schlössern ist. Und das wunderschöne Renaissance-Schlösser bis hin in den Rokoko hinein und Klassizismus. Also man kann da wirklich sehr, sehr breit sich Schlösser anschauen. Das ist schon eine tolle Region.
Kann das sein, dass du aus einem anderen Jahrhundert vielleicht kommst?
Nein. Das glaube ich nicht. Nein, das kann ich nicht glauben. Und ich habe ja, das ist ja so eine Frage, die man sich vielleicht manchmal stellt. Was würdest du tun, wenn du eine Zeitreisemaschine hättest?
Ja.
Ich gebe zu, ich würde überall gerne neugierig gucken. Ich befürchte aber wirklich, leben wollte ich nur im 21., also in meinem Jahrhundert.
Ja, wir kämen ja auch gar nicht mehr klar.
Wir kämen da nicht klar. So ist es.
Also, ich habe Outlander auch gebinged. Ja. Da war Corona und ich habe es geliebt. Aber da habe ich ganz oft gedacht, keine Elektrizität, keine Dings, kalte Füße, so, ne? Ja, wo ich dann echt immer an diese pragmatischen Dinge so denke, was wir hier alles, wie bequem es uns
geht. Wir haben halt einfach einen romantischen Blick auf die Vergangenheit oftmals. Selbst die schlimmen Sachen romantisieren wir dann an dieser Stelle. Und ich glaube, wenn man da drin steckt, dann würde man schnell denken, wo ist die Wärmedecke, wenn ich sie brauche?
Auf jeden Fall. Was guckst du denn noch im Kino an? Was steht noch aus im Kino zum Beispiel?
Ja, also den letzten Kinobesuch, den hatte ich tatsächlich letzte Woche, da bin ich sehr happy. Da habe ich mir Queer angeschaut mit Daniel Craig. Das ist ein Film, wo er ein Künstler, ja, Literat, glaube ich, ist der im Exil lebt, er ist in Mexico City und schaut sich doch die schwule Szene an und lebt da ziemlich verkommen. Also das heißt, er weiß nicht so recht, wohin er soll, was ich mit seinem Leben noch machen soll. Und dann verliebt er sich und denkt, das hätte er eigentlich nicht mehr erwartet. Die Liebe wird allerdings nicht erwidert und daran verzweifelt er so ein bisschen. Der Film wird dann im zweiten Teil so ein bisschen abstrus, weil es dann um Drogenexzesse geht und dann wird sehr detailliert das Drogenempfinden dargestellt. Das kennt man ja aus den Psychedelic Toys und so weiter.
In Las Vegas, das ist
Von der Seite her, der erste Teil fand ich spannend, auch weil es in einem historischen Setting in 50er Jahren ist. Also fand ich auch spannend. Der zweite Teil war vielleicht jetzt nicht so meins. Aber Kino finde ich super, mag ich gerne. Und wir haben ja ein tolles Programmkino Broadway, da gehe ich gerne hin. Und von der Seite her...
Finde ich auch erstaunlich. Das Broadway gab es auch schon, als ich weggegangen bin, oder kurz danach.
Ja.
Nee, kurz danach.
Kurz danach.
Ich war dann mal hier und dachte, wow, ein richtiges Programmkino sozusagen. Mhm. Und dass das immer noch existiert und dass die jetzt so wunderbar renoviert haben, wo ich echt dachte, oh, dafür, also denen muss es ja noch gut gehen oder die machen irgendwas richtig.
Die machen was richtig. So. Und zwar wissen die, dass sie sich breit aufstellen müssen. Mhm. Die können als Kinoort nicht alleine überleben, sondern die müssen ein Eventort sein. Da muss man für seine Freizeit in Kompletto hingehen. Ob man seine Geburtstagspartys macht oder ob man einen Film anschaut, ob man ein Filmfestival hat, ob man Mainstream schaut oder ob man irgendwie ein Spatenkino sich anschaut. Die haben total viele Kooperationen und da machen sie was richtig. Die bringen die Leute da rein, dass dieses Kino Bestandteil von unserem kulturellen Leben bleibt.
Ja, Gott sei Dank.
Das schaffen wenige Kinos tatsächlich.
Ja. Also das ist ja nicht nur bei uns ein Problem. Ne?
Nein,
das ist
überhaupt
ja
nicht.
Überall.
Das Kinosterben ist halt leider etwas, so langsam erwischt sie es halt.
Ja,
und da muss man richtig was tun. Und sie sind ein guter Ratgeber für das, was man richtig tut.
Ja, wirklich. Also Hut ab, ganz, ganz großartig. Apropos noch ein letztes. Innenstadt. Wie schaffen wir das, dass die Trierer Innenstadt lebendig bleibt und vielleicht sogar noch ein bisschen lebendiger wird? Mhm. Kann man in Trier noch sich die Nacht um die Ohren schlagen? Geht es überhaupt noch?
Ja, das glaube ich schon, aber das Ausgehverhalten hat sich natürlich von der Generation gewandelt. Wir haben es mit der Corona-Generation zu tun.
Ja, natürlich.
Die haben andere Bedürfnisse und tatsächlich ist es so, dass man natürlich, man kann die auch nicht zwingen zu etwas, zu einem Nachtleben. Aber es gibt immerhin immer noch gute Nachtclubs und es kommt auch immer wieder etwas. Wir haben im Vorgespräch über die Villa Vulla gesprochen.
Ja.
Ein wirklich guter Club, der mit einem sehr jungen, jugendlichen Programm, was auch in Berlin bestehen könnte, aufwartet.
Ja.
Und da reinzukommen ist dann manchmal schwierig, weil dann schon relativ schnell voll ist. Und ich stehe auch mit denen in Kontakt, also sowohl mit der Villa Vulla, aber auch mit diesen DJ-Netzwerken, die wir haben. Wir haben ja mehrere DJ-Netzwerke, ob das jetzt Blue Moon ist oder ob das, ach, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wir haben so 3 Stück, die da sehr aktiv sind, mit denen halt auch Locations zu finden, die man halt, wenn wir vielleicht jetzt nicht gerade den großen Krachraum haben, aber dann immer mal wieder Pop-up-Konzerte machen.
Okay.
Das heißt, irgendwo auftun und sagen, wir gehen da hinein, das ist eine große Halle und machen mal eine große Party und danach ist dann alles wieder vorbei. Aber um neue Orte zu erschließen und denen die Chance zu geben, halt auch diese Kultur dort zu praktizieren. Das machen wir viel in der, wir haben viel über die EKA gesprochen, aber es trifft halt auch dazu, die EKA ist auch ein Ort, wo immer mal wieder Techno-Partys sind und wo man tatsächlich auch von denen wirklich gute Musik hören kann und man sich die Nacht um die Ohren schlägt.
Okay, cool.
Du hast eben was zur Innenstadt gefragt, da würde ich noch gerne meinen politischen Prä ablassen, wenn ich das noch zum Abschluss
bitte,
darf.
Bitte, jetzt, also zu dem Thema auf jeden Fall noch.
Nein, wenn man den Kulturdezernent fragt, dann sagt er natürlich, und ich stehe dahinter, Kultur ist der Schlüssel zu einer lebendigen Innenstadt. Wir müssen gucken, dass wir viel Kultur auf die Straßen, auf die Plätze bringen, dass wir Räume schaffen, wo Menschen, junge Menschen, kreative Menschen, auch gerne kreative ältere Menschen, alle, die irgendwas Neues machen wollen, dass die einen Platz haben, das zu zeigen. So wie zum Beispiel der Sektor 9000, den ich eben erwähnt habe.
Ja.
So wie wir jetzt das Fringe Festival vom Theater auf die Straßen gepackt haben. Das war ja, weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo viel Artistik auf dem Kornmarkt war, wo Straßenkunst gezeigt wurde, die man sonst in Trier nicht sieht. Da wurde einfach nochmal eine neue Art und Weise, Theater zu machen, präsentiert. Aber das Augustinerhof Open Air auf dem Augustinerhof, wo wir letztes Jahr...
Der Augustinerhof ist am Theater, da
genau,
vorm Rathaus.
Wo die Carmen aufgeführt worden ist.
Ah ja, natürlich, ja, habe ich verpasst.
Aber auch Pochter hoch 3, wo wir dann auch wunderbare Konzerte letztes Jahr hatten.
Max Giesinger war da,
da war ich selbst da. Viele haben aber auch die anderen Konzerte gefeiert. Jetzt,
wie heißt er denn noch aus Hamburg?
Genau, der Hamburger mit 2 Konzerten, die gesagt haben, das ist das Beste, was der jemals gemacht hat.
Absolut. Jan Delay war
der
das.
Jan Delay.
Der haben alle gefeiert an der Porta. Das muss so toll gewesen sein.
Und das sind die Events, die wir brauchen. Nicht nur die großen, wir brauchen auch kleine. Und wenn wir ein schöne Straßenmusik haben, ist das genauso viel wert. Wir brauchen einfach kulturelles Leben. Man muss in die Innenstadt gerne hingehen, weil man sagt, da sehe ich nicht nur tolle Gebäude, Weltkulturerbe, ich kann ein Stück Kuchen essen, mich hinsetzen, aber ich erlebe vielleicht auch eine schöne Kunstausstellung, einen schönen Künstler, der ist oder gute Musik. Man braucht ein Erlebnis. Unsere Innenstadt muss ein Erlebnisort sein. Und dazu ist Kultur ein ganz wichtiger Schlüssel.
Das war jetzt wieder das Wort zum Sonntag von, hast du eigentlich einen Doktortitel?
Nein.
Wie, du hast keinen Doktortitel? Mach mal.
Wenn ich dann in Pension bin, kümmere ich mich.
Okay, na gut. Das kann man doch heutzutage kaufen, sowas. Was wollte ich dich noch fragen? Was hast du gedacht? Ich wusste ja irgendwann, wer du bist und dass du wichtig bist für Kultur oder für egal, wer irgendwas hier machen will, dann muss man dich irgendwie kennen oder ins Bild schieben. Du bist ja ein Bildmittesteher.
Nein, ich stehe nicht in der Mitte.
Wie?
Ich stehe immer an der Seite.
Ah, weil das sagen auch immer alle. Ja, das ist der immer Bildmitte steht im Volksfreund.
Das stimmt nicht. Ich stelle mich meistens an die Seite. Das ist figurmäßig besser.
Du bist ein Seitensteher.
Ja.
Achtet mal auf den Seitensteher, der dann im Volksfreund immer bei Kulturveranstaltungen an der Seite auf dem Bild ist. Das ist Markus Nöhl. In der Galerie Netzwerk weiß ich genau, da standest du günstig. Und da habe ich gesagt, so, jetzt stelle ich mich einfach neben den und dann soll einer ein Foto mit mir und dem Mann da machen, weil der ist wichtig. Und genau das habe ich zu dir gesagt. Und du kanntest mich überhaupt nicht. Ich habe einfach zu dir gesagt, du bist wichtig und du und ich, wir machen jetzt ein Foto.
Was ich habe gedacht, was ist das jetzt für eine verrückte Nudel?
aber
im sympathischsten Art und Weise. Also Ja, du hattest da einfach einen verrückten, durchgeknallten Eindruck gemacht. Den machst du auch heute immer noch. Das ist ja auch das Sympathische an dir, dass du dir das bewahrt hast. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, dann machst du ein Bild mit ihr. Warum nicht? Und dann haben wir ja unseren Spokes gemacht. Und von der Seite her fand ich das sehr erfrischend.
Ja, und jetzt habe ich ein wunderschönes, hängt in meinem Büro übrigens, Asterix und Obelix Foto, finde ich.
Wo wir immer noch rätseln, wer wer ist.
Ganz genau, wo noch unklar ist, wer welche Rolle oder Funktion einnimmt. Ganz genau.
Vielleicht bin ich doch Miraculix.
Miraculix ist der Hund, oder?
Nein, das ist der Idefix.
Idefix, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber es gibt Merchandise, wie du gesehen hast, ne? Wir müssen jetzt auch gleich los, beziehungsweise du hast gleich schon deinen nächsten Termin. Wir gehen nämlich noch in die Tufa, weil da ist ganz große Veranstaltung heute.
Ja, Neujahrsempfang. Konzert.
Genau.
Mit Eröffnung und Kabarett und.
Neujahrsempfang in der Tufa und auch Kooperationen mit Künstlern. Meine Freundin Valerie stellt aus. Genau, Galerie Netzwerk. Tufa macht was zusammen.
Über 40 Künstler und Künstler, die beteiligt sind bei dieser Kooperation.
Und ich mache nämlich auch was. Dann mache ich jetzt nochmal Werbung in eigener Sache.
Ja, eine Lesung.
Eine Lesung.
Mit einem unserer attraktivsten Künstler.
Genau, Jimmy Berlin.
Wie hast du ihn dir ausgesucht?
Nur ich kannte Jimmy Berlin. Jimmy Berlin ist ein Ur-Ex-Freund aus den 80er Jahren.
Und das war mit 17?
Nee, früher noch, 16 noch früher. Oder so. 16. Ja, Herzschmerz.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du dahin kommst.
Nein, aber ich habe keinen Herzschmerz.
Dass wir noch deine Liebesgeschichten hier auserzählen.
Ich lebe glücklich als Single. Ich lebe sehr, sehr glücklich als Single.
Und du so? Ist das eine Bewerbung für das zu ändern?
Nee, null. Null, null. Ich sag zu meinem Papa immer, der sagt, und hast du keinen Freund? Sag ich, nee, Papa, wo soll der denn in meiner Wohnung sitzen? Weißt du? Ich
hab keinen Platz für den. Im Schrank versteckt.
Jetzt sind wir so dabei, das werden wir jetzt dann ausblenden, weißt du so? Jetzt gehen wir so raus.
Das wird
aus
dann
dem
rausgeschnitten.
Nö, das wird so ausgeblendet, okay, weißt du gut. So? Genau. Ja, super. Ich sag trotzdem nochmal in aller Form Danke an den Trierer Kultursenator, Kulturdezernenten, Markus Nöhl, noch ohne Doktortitel. Danke, Markus, dass du dich freigeschaufelt
sehr,
hast.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht.
Sehr schön. Und du konntest auch alles unterbringen, oder?
Ah, vielleicht das eine oder andere, könnte ich noch sagen. Alles gut.
Dann kommst du wieder.
Das machen wir so.
Sehr gut. Und tschüss nach draußen, bis zum nächsten Mal und kommt alle zu meiner Lesung am 7. Februar in der Galerie Netzwerk 19 Uhr. Werbung in eigener Sache, ganz wichtig.
Das muss auch mal sein. Tschüss.
Genau, tschüss.